Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wollt immer informiert sein über das wichtigste Thema von heute? Ob Corona, die aktuelle politische Lage, verrückte Diktaturen oder den Klimawandel? Wir fragen nach, Experten liefern die Antworten. Der Kurier Daily Podcast. Ein Tag, ein Thema. Überall, wo ihr Podcast hört und auf kurier.at/daily.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Es war der 2. Dezember 2010 und in der Fußballwelt ist vielen der Mund offen geblieben. Zumindest in der Fußballwelt, die wir hier in Europa kennen. Das kleine Land Katar am Persischen Golf hat den FIFA-Zuschlag für die WM 2022 gewonnen. Was danach gekommen ist, waren Unverständnis, Kritik und Boykottaufrufe. Mittlerweile sind 11 Jahre vergangen. In einem Jahr soll das Eröffnungsspiel angepfiffen werden. In dieser Folge unseres Fußball-Podcasts Nachspielzeit wollen wir uns anschauen, welche Kritik an dem Austragungsort Katar es überhaupt gibt, was sich in den Jahren seit der Vergabe getan hat und was man sich von der WM in einer völlig neuen Ecke der Welt erwarten kann. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ich begrüße euch zu einer bisschen ausführlicheren Folge der Nachspielzeit.
Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
Bevor wir ins Detail gehen, verschafft uns mein Kollege Stefan Berndl einen kurzen Überblick über den Gastgeber.
Danke, Caro. Ich darf euch also ein wenig etwas über Katar erzählen. Gut, ich versuche mich kurz zu halten. Also, Katar, das ist etwa 5 Flugstunden von Wien entfernt, grenzt an Land ausschließlich an Saudi-Arabien. Das kleine Emirat liegt am Persischen Golf, vor dem Iran, nahe Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Katar ist rund 11.000 Quadratmeter groß, was in etwa der Größe von Oberösterreich entspricht. In Summe leben dort knapp 2,9 Millionen Menschen. Von denen sind 90% Gastarbeiter. Die verbleibenden, knapp 300.000 Katarer, verdienen im Schnitt 9.000 Euro pro Monat. Was das Land zu einem der reichsten der Welt macht, sind vor allem die Öl- und Gasvorkommen. Sie machen nicht weniger als 80% der staatlichen Einnahmen aus. Weniger ergiebig als die finanzielle Lage ist allerdings die politische Situation. In Katar sind politische Parteien verboten. Wahlen hat es lange nur auf kommunaler Ebene gegeben. Erst im Oktober fand die erste nationale Wahl statt. Frei war diese allerdings nicht.
1 Million Gäste werden nächstes Jahr bei einem WM-Turnier erwartet. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wie sollen jetzt Fans und Verbände in Europa mit dieser Weltmeisterschaft umgehen? Kann man daran teilnehmen und sich trotzdem glaubwürdig für Menschenrechte und Meinungsfreiheit einsetzen? Diesen Themen und dem Thema Sportswashing wollen wir unser heutiges Gespräch widmen. Virtuell bei mir im Studio ist jetzt Autor und Journalist Ronny Plaschke. Hallo.
Hallo.
Ronny Plaschke beschäftigt sich seit langem mit politischen und gesellschaftlichen Hintergründen und Zusammenhängen von Fußball und Sport im Allgemeinen. Ronny, Sie haben in Ihrem Buch Machtspieler auch Katar ein Kapitel gewidmet. Also in dem Buch geht es ja um Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution, wie der Untertitel schon sagt. Also um Fußball quasi als Spielball mächtiger Politiker oder Herrscher. Nach allem, was Sie über Katar recherchiert haben, darf oder kann man als Weltsportverband in einem Land wie Katar eine Weltmeisterschaft abhalten? Ist das verantwortungsvoll?
Aus unserer Perspektive in Westeuropa ist es sicherlich nicht verantwortungsvoll, aber ich versuche mich als Journalist immer an den Realitäten zu messen und da besteht der Weltfußballverband FIFA genau wie alle anderen großen Sportorganisationen nicht nur aus Österreich, Deutschland und skandinavischen Verbänden, sondern die Mehrheit der Verbände liegen eben in nicht-demokratischen Staaten. Und es ist auch so, dass wir ja auch alle von Katar ziemlich profitieren. Und es gibt auch Firmen in Deutschland, in Großbritannien, in Frankreich, die mit der WM gutes Geld verdienen. Das gilt auch für Medienorganisationen, das gilt für Fluglinien, für Hotels. Also wenn man Katar nicht mag, dann müsste man eigentlich den gesamten globalisierten Fußball nicht mehr mögen.
Mhm. Also die Frage, darf oder darf man nicht, stellt sich eigentlich fast gar nicht, weil das ein, ist das einfach im Rahmen der Logik der aktuellen, des aktuellen Systems Fußball einfach ein logischer Austragungsort einer Weltmeisterschaft, sehe ich das richtig?
Katar folgt zumindest einem Trend, ja. Also die Entwicklung geht ja eher, die Macht verschiebt sich nach Osten, nicht nur durch die Austragungsorte, sondern auch durch die Sponsoren. Also es sind die staatlichen Fluglinien nicht nur aus Katar, sondern auch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus Abu Dhabi, aus Dubai, die schon seit langem die großen Clubs in der Premier League, auch in Spanien, auch in Deutschland unterstützen. In Bahrain, das ist auch ein Golfstaat, gibt es schon seit 2004 ein Formel-1-Rennen. Ebenso in Abu Dhabi, jetzt steigt Saudi-Arabien, das ist die größte Regionalmacht am Persischen Golf, jetzt steigt die auch noch mit etwas Verspätung ein. Und die Märkte der Sportindustrie sind ja in Europa weitgehend ausgeschöpft. Ja, und wo sind sie noch nicht ausgeschöpft? In Fernost, in China vor allem, aber auch am Golf und in anderen arabischen Staaten. Und da es vor allem ja um das Geldverdienen geht und auch die großen europäischen Clubs Geld verdienen wollen und sich auf der anderen Seite auch als globale Marken inszenieren, sind das eben dann auch die Konsequenzen, ja, dass man dann dort auch ab und zu mal hin muss, offenbar.
Mhm. Also nicht nur für die Clubs, die ja auch werben wollen in diesen Staaten oder in dieser Region, auch für die FIFA ist das dann quasi ein guter Ort, um, also es war ja auch ein Argument der FIFA, dass man quasi neue Märkte erschließen möchte durch so eine Vergabe.
Ja, die FIFA hat ja weit mehr als 200 Mitglieder, hat noch mehr Mitgliedsverbände als die Vereinten Nationen. Und da spielen die Europäer eine wichtige Rolle, aber nur nicht die entscheidende Rolle, sondern das ist traditionell so, dass die FIFA-Präsidentschaft eben auch viele Stimmen aus Afrika und aus Asien bekommt. Mhm. Und die haben mit Katar verbinden die etwas ganz anderes, ja, als wir. Das ist dort Profit, Entwicklungsgelder und so weiter. Und wenn wir schauen nach den großen Korruptionsskandalen der FIFA, haben sich auch immer mehr westliche Sponsoren zurückgezogen und in dieses Vakuum sind ja nicht nur arabische Sponsoren hineingetreten, sondern auch immer mehr chinesische Sponsoren. Das wird der nächste noch größere Player im Weltfußball. Man sollte das auch weiter betrachten als nur der Fußball. Um den Fußball herum, das ist ja eigentlich nur der Auslöser. Wenn man sieht, was in Katar passiert, dass einige chinesische Firmen an den Stadionbauten beteiligt sind, dass die arabischen, die katarischen, die emiratischen Fluglinien, ja Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Bayern, da geht es auf der oberflächlichen Ebene um Fußball, aber darum verknüpfen sich dann politische Netzwerke, ökonomische Netzwerke und da ist der Fußball einfach nur der erste Schritt für ein viel größeres politisches Handeln.
Sie meinen jetzt, für ein Land wie Katar ist Fußball nur einer von mehreren Bausteinen in einer politischen Strategie?
Katar, man denkt immer, dass Katar uns jetzt gefallen möchte, weil die das Image aufpolieren wollen. Das ist richtig, aber es ist nicht der entscheidende Grund. Katar ist im Gegensatz zu Russland, Brasilien, Südafrika, also den vergangenen WM-Gastgebern, eigentlich gar nicht darauf angewiesen. Katar ist eines der vom Pro-Kopf-Einkommen reichsten Länder der Welt. Also zumindest die katarischen Staatsbürger sind ja nur 250.000. Von diesen 2,5 Millionen Einwohnern haben nur 10% einen katarischen Pass. Die sind reich, die werden auch bis an ihr Lebensende keine größeren Vermögenssorgen mehr haben. Das Wichtigere, glaube ich, ist die Sicherheitspolitik, dass Katar, dieser kleine Staat am Persischen Golf, umgeben ist auch von ihnen feindselig gesinnten Ländern, wie Saudi-Arabien, auch wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Iran auf der anderen Seite des Persischen Golfs. Und in der katarischen Logik ist, wie gesagt, ein kleiner Staat mit einem kleinen Militär, je mehr Beziehungen ich habe in den Westen, nach Frankreich, nach Großbritannien, in die USA, also vor allem zu den ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates, aber auch darüber hinaus in andere Länder wie Deutschland, wo der FC Bayern ein wichtiger Partner ist, da ist die katarische Logik, desto mehr Partnerschaften, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit von Saudi-Arabien irgendwann mal überrannt zu werden. Und aus außenpolitischer Sicht ist das eine ziemlich smarte Strategie. Das kleine Land Katar, 2,5 Millionen Einwohner, ja, hat es durch Fußball eben auch auf die Weltkarte geschafft. Jetzt ist die Frage, ob wir in Europa dieses Spiel mitspielen wollen und uns da ja mit einfließen lassen. Aber anscheinend sind viele Vereine und eben auch viele Fans dazu bereit.
Mhm. Und vielleicht gehen wir nochmal zurück zu den Vorwürfen, die es überhaupt gibt gegen Katar, weil am Anfang hat es ja geheißen, oh Gott, eine WM eine WM in Katar, wie kann man nur? Und ich glaube, viele Menschen wussten eigentlich gar nicht, wo Katar ist oder um welches Land es sich da handelt oder was für schlimme Dinge dort passieren. Also ich glaube, viele konnten das anfangs gar nicht benennen. Gehen wir vielleicht zurück und sprechen über die Vorwürfe, die man konkret jetzt diesem Land macht. Also da geht es ja von Menschenrechtsverletzungen über die Einschränkung der Meinungsfreiheit bis hin zu den Ausbeutern, zur Ausbeutung der Wanderarbeitnehmer oder Arbeitsmigranten und Migrantinnen. Sind das die Hauptvorwürfe?
Katar ist eine Erbmonarchie. Ja, es gibt dort keine Pressefreiheit, wie wir sie in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz haben. Es gibt gewerkschaftliche Strukturen, aber keine freien Gewerkschaften. Es gibt dort ja einige regionale Wahlen, aber wirklich keine freien parlamentarischen Wahlen. Keine Zivilgesellschaft, die wir als eine solche verstehen. Darüber kann man natürlich lange sich empören und das haben wir auch in den letzten 11 Jahren gemacht. Aber man kann vielleicht auch ein bisschen pragmatischer sein, realpolitischer sein und vielleicht sagen, wenn die WM jetzt schon dorthin vergeben ist, dann kann man doch vielleicht das letzte verbleibende Jahr nutzen, um darauf hinzuweisen. Und wenn man die Empörung durchziehen würde, dann, wie gesagt, Volkswagen ist ein großes Beispiel, der große deutsche Autobauer, da ist Katar mit, ich glaube, 17% Anteilen vertreten. Katar ist an der Deutschen Bank beteiligt und vielen anderen DAX-Konzernen oder an einigen DAX-Konzernen. Das Gleiche gilt auch für andere Partnerschaften mit europäischen Staaten. Die Wirtschaft ist globalisiert. Und viele, wie gesagt, wollen da ihr Geld verdienen. Was kann man also machen? Kann man vielleicht durch diese WM Partnerschaften entstehen lassen, Öffentlichkeitsarbeit, Diskussionen anstoßen? Geht das? Oder, das ist ja auch möglich, wie das Beispiel Russland zeigt, 2018, dass sich dann, oder auch China, Peking, die Olympischen Spiele 2008, dass im Nachhinein eher die Entwicklung noch weiter zurückgeht. Und wir brauchen ja nicht naiv sein. Wenn die WM 2022 vorbei ist, dann wird unser mediales Raumschiff auch wieder woanders hinfliegen und dann werden wir beide uns in einem Jahr nicht mehr darüber unterhalten, sondern dann schauen wir zur nächsten WM. Und es mehren sich auch jetzt schon die Eindrücke, dass konservativere Kreise in Katar schon jetzt keine Lust mehr haben auf die WM, weil sie sich aus ihrer Sicht zu Unrecht kritisiert fühlen und weil sie auch stark beobachtet werden. Und ja, und vor allem auch die Nachbarn, Saudi-Arabien und die Emirate, fühlen sich jetzt auch unter Druck gesetzt, weil sie ja auch anscheinend dann nachziehen müssen in der Region.
Also nachziehen in Sachen Arbeitnehmerrechte zum Beispiel. Dieses Kafala-System, das gibt es ja nicht nur in Katar, sondern das ist in vielen Ländern der Region Usus.
Das Kafala-System, was grob übersetzt sagt, dass die Arbeitsmigranten nur dann kommen, wenn sie einen Kafala bekommen, einen Bürgen, man sagt auch moderne Leibeigenschaft, ja, dass lange die Arbeiter und Arbeiterinnen nicht ausreisen konnten, nicht leicht ihren Job wechseln konnten. Da gab es einige Reformen in den vergangenen Jahren, gemessen daran, wie lange unsere Arbeiterbewegungen in Europa gebraucht haben, ist in Katar innerhalb von 10, 15 Jahren sehr viel passiert. Aber wenn jetzt ein Ministerium, und auch in Katar sind sich die Ministerien untereinander auch nicht immer grün, also ein Ministerium diese Reformen anstößt, ist es schwer, in einer Erbmonarchie das wirklich durchzusetzen. Weil wenn es keine funktionierenden Kontrollen gibt, wenn es keine Gewerkschaften gibt, wenn die Unternehmer, die oft auch in der Herrscherfamilie eng verwurzelt sind, wenn man die nicht wirklich kritisieren darf, dann mangelt es an der Umsetzung. Und das sieht man jetzt. Und Amnesty International hat gerade einen aktuellen neuen Bericht herausgebracht, in der das ein sogenannter Reality-Check. Was ist dann eigentlich jetzt wahr geworden? Und da kommen Sie schon zu einigen eher kritischeren Bemerkungen, dass also, ja, es wurden viele Arbeiter trauen sich nicht, ihre Arbeitgeber zu kritisieren. Es sind lange Verfahren, es wird verschleppt Und in vielen, vielen Bereichen ist das Kafala-System offenbar immer noch existent.
Mhm. Und was Sie jetzt vorher gesagt haben, die Gefahr besteht offenbar, dass nachdem das Scheinwerferlicht wieder in eine andere Richtung gedreht wird, dass man dort auch nicht nachhaltig bei diesen Arbeitnehmerrechten bleibt, die man jetzt vielleicht gewonnen hat in den letzten Monaten.
Ich glaube, dass diese ganzen Debatten, wie gesagt, 11 Jahre seit der Vergabe der WM und ja eigentlich intensiver erst in den vergangenen Monaten als auch in Norwegen oder der Rasenhersteller in den Niederlanden, auch Fans beim FC Bayern München immer kritischer auch wurden, auch einen Boykott forderten. Aber meiner Ansicht nach ist das eine Phantomdebatte, die über den Kern eher hinwegtäuscht, weil diesen Boykott wird es nicht geben, die WM wird stattfinden und wir könnten eigentlich diese WM eher nutzen, um erstmal bei uns auch selbst anzufangen. In Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien, die großen Clubs der Gewichtsklasse, die dreistellige Millionenbeträge haben, von denen hat noch niemand wirklich ein ernstzunehmendes Menschenrechtskonzept. Der FC Bayern, wir können ja mal in Deutschland bleiben, die haben 700, 800 Mitarbeiter, sind sehr viele, die haben 700 Millionen Euro Jahresumsatz. Die könnten mal eine eigene Abteilung aufbauen für Gesellschaftspolitik mit 20, 30 Mitarbeitenden, die das genau eruieren, beobachten, evaluieren. Ja, und dann würde die Wahrscheinlichkeit auch größer werden, dass man die Partnerschaft mit Katar kritischer begleitet, dokumentiert. Es bewegt sich alles auf einer sehr symbolischen Ebene. Zwischen Empörung und Glorifizierung werden diese Grautöne nicht wirklich ausgeleuchtet. Und wenn wir eine gute Lehre von dieser WM ziehen sollten, dann bei uns erstmal selbst im Vorgarten schauen und vor allem, dass die FIFA und die UEFA und andere Sportorganisationen allein schon den Bewerbungsprozess für große Sportereignisse noch strenger an Menschenrechtsfragen koppeln müssten. Mal sehen, ob das beim nächsten Mal dann wirklich der Fall ist.
Aber ist das realistisch, dass, Sie haben das eingangs erwähnt, dass eigentlich die Länder aus Europa oder aus den sogenannten westlichen Ländern eigentlich die Minderheit sind in diesem großen Verband? Ist es realistisch, dass die dann so etwas durchsetzen in der FIFA?
Es ist nicht realistisch. Es gab ja auch schon einige Beispiele in den vergangenen Jahren, in denen dann das von Experten am besten beurteilte Konzept auch beim Thema Menschenrechte dann letztendlich nicht den Ausschlag gegeben hat. Sochi 2014, die Olympischen Winterspiele in Russland, Katar ist ein anderes Beispiel. Und die Sponsoren, die großen Sportartikelhersteller, die Technologieunternehmen, das sind ja globale Unternehmen. Die halten sich bewusst politisch zurück, weil sie eben genauso in Saudi-Arabien, also in einem konservativ wahhabitischen Land, genauso verkaufen wollen ihre Klamotten wie in Israel und wie in der westlichen Welt. Und China ist es auch so, wenn Sie sehen, bei der Europameisterschaft 2021, da sind da mittlerweile mehr, oder nicht mehr, aber einige bemerkenswerte Logos von chinesischen Unternehmen auch auf den Werbebanden zu sehen gewesen. Warum? Weil in China ich glaube, mehr als 50 Millionen Chinesen dieses EM-Finale gesehen haben. Also es ist nicht nur ein internationales Medium für China, sondern auch ein nationales Medium, um den Konsum anzukurbeln, ein Element der Unterhaltungsindustrie. Also wir glauben in Europa, woher der Fußball ja eher stammt, ja, ist ja eigentlich ein europäisches Spiel, von den Wurzeln her. Aber es ist ein globaler Sport schon längst. Und da, wenn man diese Erwartung geschürt hat, das haben die großen Clubs, das haben FIFA und UEFA, dann sind das jetzt eben die Konsequenzen. Mhm. Und Punkt.
Ja. Sie haben jetzt eben den Markt China angesprochen und vielleicht auch nochmal zurück zu diesem arabischen oder auch im Ganzen jetzt vielleicht den asiatischen Raum, den man ja jetzt da auch irgendwie einnehmen möchte oder den man ansprechen möchte mit der WM. Wie sieht der denn aus? Wie schaut man Fußball dort? Also die britischen oder englischen Fans oder die polnischen, das sind jetzt vielleicht nicht die Blaupause für die Fans in arabischen Ländern.
Die arabische Welt ist eigentlich schwer zu beschreiben. Es ist eine heterogene, riesige Sphäre. Also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also es sind ja mehr als 400 Millionen Menschen in mehr als 20 Staaten, Nordafrika, die Levante, die Golfregion. Also da ist es eigentlich eine sehr interessante ein interessantes Thema und es ist fast auch schade, dass die WM nicht mehr genutzt wird, um dass wir uns darauf mal ein bisschen konzentrieren. Also die Ultras, die Fans in Algerien, in Ägypten, in Marokko, die haben spannende Gesänge, da sind viele Ultras auch beteiligt gewesen an Protesten im Libanon. Das ist konfessionell sehr interessant. Auch ich war beim Golfcup in Katar, wo sich die Teams der arabischen Halbinsel für ein regionales Turnier getroffen haben. Fans in Saudi-Arabien, auch die sind fußballverrückt. Also gemessen daran hat die arabische Welt mal eine Fußball-WM verdient, weil auch die Menschen dort fußballverrückt sind und die auch ihre Pay-TV-Abos für Real Madrid und für den FC Bayern kaufen. Und wie gesagt, auch in Palästina, ja, da sind ja auch, gibt's auch viele Fußballfans. Also deswegen kann man das einheitlich nicht so beschreiben. Und ich würde dahingehend hätte ich eine panarabische WM charmant gefunden. In Katar, in Saudi-Arabien, im Oman, in Bahrain, vielleicht sogar in Israel. Das ist jetzt ein bisschen utopisch politisch, aber nur in Katar, in diesem kleinen Land, wo man fast von einem mit dem Fahrrad von Stadion zu Stadion fahren kann, das ist Unsinn. Aber wenn Sie mal genau schauen, wir müssen eben argumentativ kritisieren, wenn Medien ständig von Wüsten-WM sprechen und das mit Kamelen illustrieren oder sich darüber beschweren, dass die WM dann mal im Dezember stattfindet, das sind starke eurozentristische Argumente. Also, dass eine WM in der Adventszeit stattfindet, spricht nicht gegen Katar. Also irgendwo ist immer irgendwo Sommer oder Winter. Aber natürlich, die Menschenrechte, die Arbeitsrechte, die Frauenrechte, das sind Themen, die eigentlich unverhandelbar sind. Und deswegen hoffen wir darauf, dass die WM was zum Positiven verändert. Mhm.
Vielleicht, weil Sie jetzt gerade gesprochen haben über die Ultras und über die Menschen, die gerne Fußball schauen in diesen Ländern oder in der Region, die ja sehr groß ist. Wer wird denn aber in den Stadien dann sitzen? Also wenn jetzt nicht die großen europäischen Trosse kommen und dort groß Einzug nehmen. Der 0815 Ägypter wird sich wahrscheinlich nicht leisten können, das Ticket nach Katar und das Ticket für das WM-Spiel dann. Wer sitzt dann in den Stadien vermutlich?
Also ich fände es schade, wenn dort weniger europäische Fußballfans hinreisen würden. Und das war in Russland ja ähnlich so 2018 bei der WM durch die Skepsis nach der jahrelangen Berichterstattung war es so, dass dort viele Fans nicht hingereist sind, stattdessen viele lateinamerikanische Fans. Man kann leicht nach Katar reisen, es ist ein sicheres Reiseland. Es gibt dort eine Infrastruktur, die diplomatische Isolation ist auch aufgehoben. Man könnte auch theoretisch in Dubai oder in Abu Dhabi übernachten und dann zu den Spielen hinreisen. Und das wäre meiner Ansicht nach eine gute Idee, sich dort umzuschauen, Fragen zu stellen, dass es zu einem Austausch kommt, zur Begegnung und das kann eben auch eine Art Sportdiplomatie bewecken. Mhm. Auf der anderen Seite kann man argumentieren, mit mehr Geld und so weiter legitimiert man das, aber es ist schon ein Unterschied zwischen der Glorifizierung oder eben, dass man dort einfach hinschaut. Aber aus den Golfstaaten, Oman, Bahrain, Saudi-Arabien werden sicherlich viele Fans dorthin reisen und sich diese Spiele anschauen.
Mhm. Es ist ja nicht weit von Europa, es sind, glaube ich, knappe fünf Flugstunden. Aber ich war jetzt kürzlich da. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass dort die, weiß nicht, vielleicht oberkörperfrei, ein bisschen betrunkenen Fußball-Enthusiasten durch die Straßen ziehen und vielleicht mit Choreo oder Sprüchen. Das kann ich mir wirklich nur schwer vorstellen. Also solche Szenen wird man wahrscheinlich eher nicht sehen, oder?
Auch das ist ja unterschiedlich. Also wie gesagt, ich habe mir da einige Spiele angeschaut. Das ist sicherlich auch, weil ich war auch bei der Asienmeisterschaft 2019 in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Natürlich ist es nicht so wie in Ägypten oder auch in Argentinien oder wie man es halt kennt. Aber das ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so schlimm. Leute haben sich auch 2010 aufgeregt über die Vuvuzelas in Südafrika. Diese Tröten und das Geräusche, das ist, finde ich, eine sehr eurozentristische Perspektive. Wie gesagt, der Fußball, es ist ein globaler Sport und hat unterschiedliche Schattierungen. Und wenn jetzt eben mal die englischen Fans nicht mit Alkohol durch die Straße ziehen können, weil dort eben das ein strenges islamisches Recht herrscht, das sind die Leute würden sich auch nie beschweren, wenn sie in Istanbul in eine Moschee gehen würden, weil sie dort Touristen sind. Da würde sich auch niemand beschweren, weil man da nicht mit der Bierflasche reingeht. Die katarischen Organisatoren sind uns ja fast schon entgegengekommen, indem sie sagen, keine Sorge, man kann auch Alkohol trinken und so weiter. Das finde ich fast schon befremdlich, dass man dann dem europäischen Mainstream so sehr entgegenkommen muss, dass man selbst Alkohol trinken darf. Eine andere Frage ist zum Beispiel bei der LGBTIQ. Da ist ja so, dass in Katar eines der Länder, wo Homosexuelle mit Verfolgung rechnen müssen. Es wird sehr selten umgesetzt, aber es ist so. Und auch da gibt es eine Sorge, die finde ich auch zu Recht ist. Das ist schon eine andere Sache, ja. Mhm. Also, dass man da darauf achtet, auch dort sagen die Organisatoren, niemand muss sich Sorgen machen. Bin ich mal gespannt. Bin auch gespannt, wie das dann nach der WM sein wird. Ja, aber dass das Thema jetzt aufkommt, dass in Katar auch Leute darüber nachdenken, wie gesagt, das kann dann auch eher die konservativeren Kräfte stärken. Innerhalb der Wirtschaft sind ja auch jetzt schon einige dagegen, dass das Land sich weiter öffnet.
Mhm. Das würde mich auf die Frage bringen, welche Gesetze den Fußballfan dort erwartet. Also das eine ist Alkohol, das haben Sie jetzt gerade angesprochen. Das andere ist eben LGBTQ, das ja tatsächlich einfach verboten ist. Also genauso Zärtlichkeit mit jemandem, der nicht mit mir verheiratet ist, oder eben Trunkenheit, ich weiß nicht, Vandalismus vielleicht. Also gibt es da vielleicht mit Gesetzen auch noch Schwierigkeiten, die im Rahmen einer Fußball-WM vielleicht anders exekutiert werden, oder wie geht da die Polizei in Katar damit um?
Ja, in Katar ist ja ähnlich wie in Saudi-Arabien der Wahhabismus dominant. Das ist eine sehr traditionelle, puristische, man kann auch sagen erzkonservative Auslegung des sunnitischen Islams. Und das heißt also, dass es eben anders ist als in anderen arabischen Staaten. Ich weiß aus Russland 2018, da habe ich sogar kolumbianische Fans gesehen, die dort Marihuana zu sich genommen haben und auch dort alkoholisiert über die Straßen und auch andere Fans, auch europäische Fans. Ich vermute, dass das, selbst wenn das passieren würde, was ich nicht glaube, werden die katarischen Staatsorgane vermutlich darüber hinwegsehen, weil sie nach den Jahren der Kritik und die katarischen Behörden, die Organisatoren sind teilweise überrascht, wie stark diese Kritik ausgefallen ist. Sie hätten einiges erwartet, aber das nicht so stark. Und es ist ihnen auch wichtig, wie die westliche Welt auf Katar blickt. Und ich glaube, dass die ja dann da vielleicht darüber hinwegsehen werden. Gemessen daran werden viele Fans sicherlich auch darauf verzichten. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns da nicht allzu große Sorgen machen. Die Frage ist, ob man das machen will, ob man da ein Teil davon sein will. Ich würde dafür plädieren, sich das mal anzuschauen. Ja, es ist ein kleines Land. Man kann von dort auch, Saudi-Arabien ermöglicht da mittlerweile auch touristische Visa. Man kann von dort darüber fahren, macht einen Stopover in anderen Emiraten. Oman ist ein wunderschönes Land. Auch Bahrain ist interessant. Also man sollte davor keine Angst haben und so ein Fußballturnier auch nutzen. Wenn man sich seit einigen Jahren eben starke kritische Töne leistet, dann vielleicht auch mal vorbeizuschauen und gucken, ob das mit den eigenen Klischees auch wirklich stimmt.
Das war ein schöner Appell. Und wenn man das dann macht, also als Fan, beziehungsweise auch die Fußballverbände, die dann da teilnehmen, die Fußballspieler auch, die teilnehmen, kann man da teilnehmen? Kann man da als Fan, als Spieler, als Funktionär teilnehmen und sich trotzdem glaubwürdig für Menschenrechte einsetzen?
Ich glaube ja. Also die großen Menschenrechtsorganisationen, die raten ja auch von einem Boykott ab. Und man kann auch in anderen Ländern, auch in China, auch in anderen Ländern, könnte man Sportereignisse durchführen. Man muss ja, wenn man als Sportler schon nicht die Regime kritisieren will, muss man sie auch nicht glorifizieren. Dann kann man zumindest schweigen. Wenn man wie die deutsche Nationalmannschaft vor einigen Monaten mit Human Rights T-Shirts aufläuft, aber gleichzeitig weiter mit dem Club, zum Beispiel mit dem FC Bayern nach Katar reist, mag das ein bisschen unglaubwürdig sein. Wir wissen alle nicht, was im Hintergrund läuft. Aber wie gesagt, wenn diese Clubs sich beraten lassen, wenn sie vor Ort auch mal mit den Behörden sprechen, wenn sie gemeinsame Trainingslager, wenn sie Gastarbeiter, wenn sie Arbeitsmigranten einladen würden, wenn sie in ihren Vereinsmedien vielleicht mal darauf hinweisen würden, Social-Media-Kampagnen und so weiter. Es gibt dort viele Möglichkeiten. Die Menschenrechtsorganisationen haben mittlerweile viele Broschüren, Workshops. Es ist einiges Know-how in den vergangenen Jahren entstanden. Da geht einiges mehr und ich glaube, das könnte mehr Wert haben, als das Ganze zu boykottieren. Und mir persönlich, weil ich schon so lange darüber berichte, mir geht auch ein bisschen so dieses Negative und Destruktive auf den Keks, weil wenn wir das zu Ende denken, führt das Destruktive immer dazu, dass sich Menschen noch mehr von Debatten abwenden. Wenn man kann auch kritische Themen und negative Themen mit positiven Gedanken aufladen, Menschen vorstellen, die sich da engagieren, die kritisch sind, die vielleicht ein Turnier dort organisieren oder Frauenrechtsgruppen, die dorthin reisen. Also wer das Konstruktive sucht, der findet es auch. Und vielleicht noch haben wir ein Jahr Zeit. Vielleicht ist ja noch was möglich.
Also schaut euch das an, informiert euch, knüpft Kontakte dahin, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ronny Blaschke, vielen Dank für diesen virtuellen Besuch in unserem Studio und alles Gute in der Zwischenzeit.
Danke für die Einladung.
Das war der deutsche Autor und Journalist Ronny Blaschke. Wenn euch seine Einblicke neugierig gemacht haben, gefällt euch vielleicht sein Buch Machtspieler über Fußball und seinen Stellenwert und seine politische Rolle etwa am Balkan, in der Türkei oder in Nahost. Ein Jahr vor der Weltmeisterschaft in Katar widmet sich auch der Kurier derzeit in einer Serie dem Thema. Schaut's mal rein in die Zeitung oder auf kurier.at, wenn euch das Thema interessiert. Und schickt uns gerne auch Anregungen zum Podcast auf sport@kurier.at. Das war's für heute von der Nachspielzeit. Caroline Krause-Sandner und Stefan Berndl sagen Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis nächsten Mittwoch. Baba!